Jetzt haben wir Einblick gekriegt in eine Reise. Weniger das, was man normalerweise von einer Reise sieht, nämlich ganz viele Bilder. Ich kann mich daran erinnern, als meine Kinder gehen ja öfters auf Reisen. Manchmal frage ich mich, werden die Reisen nur kurz durch die Arbeit unterbrochen, um dann weiterzureisen oder so? Also die Generation so von meinen Kindern, die reist recht viel. Und von daher finde ich es total schön, hinter die Kulisse mal bei euch gucken zu dürfen. Nicht nur die schönen Bilder von, was weiß ich, großen Bäumen, eleganten Sträuchern und riesengroßen Bergen oder so oder perfekter Sandstrand. All solche Bilder habe ich schon von meinen Kindern geschickt gekriegt. Sondern auch mal in die Seele reinzugucken. Und dann nimmt uns Gott heute mit in eine besondere Situation. Und diese besondere Situation steht in 5. Mose 2. Und in 5. Mose 2 gibt es einen Rückblick von Mose, was das Volk Israel mit Gott erlebt hat. Und das, was das Volk Israel erlebt hat, das war im ersten Moment, würde ich mal sagen, nicht so vergnügungssteuerpflichtig. Das war eher ein bisschen bescheuert. Nämlich, sie hatten, ich schreibe es mal hier hin, sie hatten von Gott ihre Wüstenzeiten verordnet bekommen. Also Gott hat ihnen ein klipp und klares Nein gesagt. Nein, ihr sollt jetzt nicht gehen. Sie hatten ein Gebot übertreten von Gott. Und dann hat Gott zu ihnen gesagt, weil ihr gegen meine Anweisung gehandelt habt, müsst ihr, ich nenne das immer eine Ehrenrunde, aber eigentlich ist die Bibel da deutlicher, müsst ihr in der Wüste bleiben und diese Generation, die mein Gebot, mein Gesetz übertreten hat, die wird auch in der Wüste sterben. 40 Jahre lang waren die Israeliten in der Wüste und dort ist eine ganze Generation von Israeliten gestorben. Und beschrieben wird es in 5. Mose 2 im Vers 1, wir machten kehrt und zogen wieder in die Wüste in Richtung Rotes Meer, wie der Herr uns befohlen hatte. Also Wüstenzeiten werden von Gott befohlen. Wüstenzeiten, die suchen wir uns in aller Regel nicht raus. Denn diese Wüstenzeiten, man könnte das auch beschreiben mit einer Wartezeit. Oder wenn man grausamer sein wollte, mit einer Ruhigstellung. Gott geht quasi her und macht in unserem Leben etwas, was wir nicht verstehen. Also er lässt uns nicht durchlaufen, er schenkt uns nicht neue Kraft oder gibt uns Power ohne Ende, dass wir durchziehen können, sondern er verordnet einen Stillstand. Und bei den Israeliten war das ganz schön lang, nämlich 40 Jahre. Ich würde mal sagen, das war mehr als bitter. Das ging nicht nur unter die Haut, sondern das hat den Israeliten in der Seele, in der Psyche so wehgetan, das hat ein Stück Hoffnungslosigkeit gegeben. Wüstenzeiten, die von Gott verordnet werden, die reißen einen raus. Und eigentlich müsste sich ja Mose damit auskennen. Denn Mose hatte selber so eine Wüstenzeit hinter sich. So eine Ruhezeit, nachdem er einen Ägypter getötet hat, bewusst getötet hat, ihn bewusst verscharrt hat im Sand, hat Gott ihn fliehen lassen, er hat ihn am Leben gelassen und dort war er 40 Jahre lang. Und er war dann nicht der große Staatschef und der, der in aller Herren Länder rumfliegt und irgendwelche großen, Gespräche führt und die Welt lenkt. Nee, er hat auf Schafe aufgepasst. Und er war in der Wüste. Und unter anderem, also natürlich, er war verheiratet, hat zwei Kinder gehabt. Er hat sich also schon irgendwo mit dem Leben arrangiert. Nur dieses Große, was in sein Leben hineingelegt worden ist, das war auf einmal weg. Wüstenzeiten sind das, wo Gott in unser Leben eingreift, wo er einen Stillstand verordnet und wo auf einmal das, was man sich erträumt, wie toll das werden kann, die ganzen Verheißungen, die Gott einem gibt, die schwimmen auf einmal davon. Das wollen wir in aller Regel nicht. Weil wenn wir das wollen, gehen wir unter Umständen in ein Kloster für ein paar Tage oder sonst in ein Haus für ein paar Tage, paar Stunden und lassen es kurz sacken, um dann wieder voll in den Alltag reinzustarten, mit voller Kraft, mit allen PS, wo wir haben. Aber Wüstenzeiten, die legt uns Gott auf. Und Wüstenzeiten, ich würde sie mal so ein Stück vergleichen mit dem, Wüstenzeiten, die können durchaus so eine Hoffnungslosigkeit auslösen. Und wenn man in die Tiefe reinguckt, dann ist es konträr zwischen uns Menschen und zwischen Gott. Also da steht Gott hier und sagt, das ist jetzt dran. Und wir als Menschen, also die Israeliten nur so nebenbei, die haben ja noch versucht, ins Land Kanaan zu kommen, ist ihnen aber nicht gelungen. Und dann sind sie eingeknickt, weil sie gemerkt haben, es geht so nimmer. Und in dieser Wartezeit mit Gott wollte Gott, dass sie etwas lernen. Nämlich, Gott wollte in dieser Wartezeit, dass das Volk Israel einen anderen Blick bekommt. Er wollte, dass sie auf einmal sehen und dass sie auf einmal wahrnehmen, wie Gott ist. Das wird zusammengefasst im Vers 7, also 5. Mose Kapitel 2, Vers 7. Denn der Herr, euer Gott, hat immer dafür gesorgt, dass es euch an nichts fehlt. Er hat euch gesegnet und alle eure Arbeit gelingen lassen. Also wenn man sich das mal in der Tiefe anguckt, dann sorgt Gott dafür, dass unser Kühlschrank so gefüllt ist, wie wir das brauchen. Nicht wie wir es uns wünschen, aber wie wir es brauchen. Und er sorgt auch dafür, dass da, wo wir an der Arbeit stehen, dass unsere Arbeit gelingt. Ich möchte ein Beispiel aus der Bibel bringen. Daniel, also der Prophet Daniel im Alten Testament, der Daniel ist ja nicht freiwillig deportiert worden und er ist auch nicht freiwillig in diese Schule gegangen, um eine andere Sprache, eine andere Kultur, eine andere Wertevorstellung zu lernen. Aber er hat sich letzten Endes nur dagegen gewehrt, wo es persönlich seinen Glauben angegriffen hat. Und es wird von ihm berichtet, dass er jeden Tag gebetet hat. Mehrere Male. Bei geöffnetem Fenster. Und es wird auch davon berichtet, dass Daniel das, also diese Aufgaben, dieser Arbeitsbereich, wo eben der Herrscher, diese unterschiedlichen Herrscher, unter denen er gedient hat, dass er ein besonderes Gelingen hatte. Und dieses besondere Gelingen beim Daniel hat dazu geführt, dass die anderen so neidisch waren, dass er in die Löwengrube geworfen wurde. Also er wurde aus Neid in die Löwengrube geworfen. Natürlich, er hat nicht angebetet, ganz klar. Nur das Gebot, das Gesetz ist ja eingeführt worden beim Daniel, weil der Daniel gesegneter war wie die anderen zwei. Also es gab da einen König, dann drei drunter und einer davon, von diesen mächtigen dreien im Land, war der Daniel. Also Gott segnet unsere Arbeit. Das heißt, wenn du an deiner Arbeitsstelle besonders gelobt wirst oder wenn die Leute sagen, Mensch, ohne dich würde hier nichts gehen, dann ist es zwar vielleicht eine kleine Übertreibung, weil auch wir Christen brauchen Strom und weiß ich was alles, aber die Tatsache, dass da, wo wir sind, wo Gott uns gebraucht, dass wir dort ein Segen sind, wirkt sich aus. Ein Freund von mir hat vor kurzem erzählt, dass er in einem Team arbeiten musste. Sein Chef hat zu wenig Leute und dann musste er in die Praxis raus und musste mit diesem Team losziehen und die haben dann da gearbeitet. Und wie die so am Arbeiten waren, haben die auf einmal gemerkt, dass es gut läuft, besser läuft, wie erwartet. Und er hat mir das erzählt und dann habe ich gelacht im Telefon und habe zu ihm gesagt, ist auch kein Wunder, du bist ja Christ. Wenn Gott durch dich wirkt, dann wirkt sich das nicht nur an deinem Arbeitsplatz aus, sondern auch für deine Firma. Und egal, ob das ein Weltkonzern ist oder ob das, wie sagen's wir als Schweizer, eine kleine Bude ist, der Segen Gottes fließt. Falsche Farbe. Das ist das Interessante. In Wüstenzeiten fließt Gottes Segen. Warum? Weil wir irgendwann nimmer so sehr auf uns selber vertrauen, sondern weil wir auf einmal merken, wie abhängig wir von Gott sind und uns mehr zu ihm wenden. Klar, da gibt es so einen Prozess. Also erst sind wir sauer, dann knicken wir ein in eine Hoffnungslosigkeit und dann suchen wir uns die Hoffnung. Und diese Hoffnung liegt ganz klar bei Gott. Das heißt, Wüstenzeiten sind Zeiten, wo wir uns, wo Gott möchte, dass wir uns ihm mehr öffnen. Dass wir sozusagen uns Gedanken machen, wie können wir zu unserem Heiland einen engeren Draht bekommen? Das sind Wüstenzeiten. Was steht im zweiten Teil von Vers 7? Durch diese weite Wüste hat er euch geleitet und hat euch die ganzen 40 Jahre lang begleitet. Und hat euch alles gegeben, also weil da oben steht, dass er mit Essen und weiß ich was versorgt hat und so. Er war da. Er war da in dieser Wüstenzeit beim Volk Israel. Und ich möchte es dir zusprechen, wenn du in einer Wüstenzeit bist, weil du denkst, das darf ja wohl nicht wahr sein, wie das gerade in meinem Leben läuft. Dann wehre dich nicht gegen Gott oder klag ihn an oder sag zu ihm, also da müssen wir jetzt ganz schnell raus miteinander, ich muss doch arbeiten. Nee, Gott hat es zugelassen und hat dich da reingeführt, hat uns da reingeführt. nicht um zu kapitulieren, sondern um näher zu ihm zu kommen. Jetzt kommen wir mal zum dritten Punkt. Und dann sind wir übrigens auch schon durch. Es gibt heute nur drei. Ich schiebe es ein bisschen rüber, dass man es besser lesen kann. Die Israeliten mussten Gehorsam lernen. Denn als Gott ihnen zum ersten Mal die Möglichkeit eröffnet hat, ihr dürft ins Land Kanaan, waren sie ungehorsam. Dann hat er sie zurückgerufen und gesagt, so geht's aber nicht. Und der ganze lange Text von 5. Mose Kapitel 2, Vers 1 bis 12, habe ich zunächst mal die beiden Aspekte rausgeholt, aber es geht eigentlich ganz lang um was anderes. Nämlich es geht darum, dass Gott zum einen sagt, ganz sachliche Geschichte, die Edomiter, die stammen von Esau ab. Jetzt kann man sich fragen, was hat der Esau damit zu tun? Er ist ein Brudervolk vom Volk Israel, weil Jakob und Esau, da war doch was, genau, das waren ja die Zwillinge. Und es gibt noch ein Volk, das sind, jetzt muss ich gerade schön gucken, genau, die Moabiter. Und auch die, also diese beiden Völker, die Israeliten in Ruhe lassen. Ich habe vergessen hinzuschreiben, von wem die abstammen. Sorry. So wird es, wenn man über 50 ist. Also, das sind zwei Brüdervölker. Und die waren ja im Kampfmodus, die Israeliten. Die wollten ja endlich ihr Ziel erreichen. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber wenn ihr voll motiviert oder wenn du voll motiviert bist, dann gehst du ja was an und dann möchtest du das ja auf jeden Fall machen und wie auch immer und wo auch immer. Dann kommt Gott und sagt, nee, und die beiden Völker lasst ihr in Ruhe. Jetzt kann man sich fragen, was hat das eigentlich mit Wüstenzeiten zu tun? Ganz einfach. Bei den Israeliten war es das Problem, dass sie ganz am Anfang vor den Wüstenzeiten Gottes Anweisungen nicht befolgt haben, dass sie ungehorsam waren. Und so hat sie Gott zurückgeholt und hat sie in den Wartestand versetzt, um ihnen zu sagen, Leute, werdet treu. Befolgt das, was dran ist. Passt ganz gut. Susanne hat mich gefragt, könntest du, weil es so schwierig ist vom Text her, könntest du unten bei den Kindern Apostelgeschichte 4 machen? Da geht es darum, dass Petrus und Johannes einen Gelähmten geheilt haben und dass sie dafür dann vor den Hohen Rat müssen und die dann sagen, macht es nie wieder. Und was sagt der Petrus, was sagt der Johannes? Wir können es nicht lassen. Gott ist uns wichtiger als eure menschlichen Gebote, dass wir Jesus in diese Welt hinaustragen. Total interessant. Also passt auch hier an dieser Stelle der Gehorsam zu Jesus, der Gehorsam zu Gott. Dieses, ja, wir wollen das tun, was du sagst. Und auch in unserer heutigen Zeit finde ich das wichtig, dass wir uns mehr an Jesus halten, dass uns Jesus wichtiger ist wie alles andere. Ich habe Daniel erwähnt und habe die Gebetszeiten von ihm erwähnt. Und als der Befehl kam, dass nur noch der König angebetet werden durfte und diese Statuen. Was hat Daniel gemacht? Er ist nach Hause gegangen, so wie es Jesus beschreibt im Neuen Testament, in Matthäus 6, wo er sagt, geh in dein Kämmerlein und bete. Genau das hat Daniel gemacht. Er hat zu Jesus gerufen und hat gesagt, ich will nur dir treu sein. Wir haben heute eher weniger das Problem, dass wir zwei Völker angreifen könnten, wo es Gott nicht will. Weil A, ist es schon ein paar tausend Jahre her, paar viele tausend Jahre, so ungefähr 4.500 Jahre, wo es die Völker gab. Und wir stehen heute in einer ganz anderen Kultur drin. Und trotzdem möchte Gott, dass wir uns zu ihm halten. Dass das, was er uns auferlegt, was die Aufgabe ist, die er uns gibt, dass wir die nicht nur nicht aus dem Blick verlieren, im Blick haben wir vieles, sondern dass wir es auch machen. Ich bin vor einigen Jahren mit einem Freund von unseren Kindern so locker ins Gespräch gekommen bei einem Bier und habe ihn so gefragt, sag mal, was fasziniert euch, also der war da nicht Christ, was fasziniert euch so mit dem Motorrad in die Wüste zu gehen und dort 10-mal stecken zu bleiben und dann anzurufen, was man machen kann, was fasziniert euch da dran so? Ist doch nur Sand. Sand gibt es auch am Strand. Und dann sagte der junge Mann zu mir, also der war auch schon 25, aber wenn man halt mal über 50 ist, dann sind 25-Jährige halt noch jung. Also was sagte der junge Mann zu mir? Weißt du, Gerd, danke, dass du uns geholfen hast, mitten in der Wüste, wie man das so macht. Wir haben das gemacht, weil wir haben doch nur ein Leben. Wir müssen das doch ausleben. Und dann dachte ich so, aber zum Geier nochmal, was ist so wichtig dran, in der Wüste mit dem Hinterrad stecken zu bleiben? Es gibt doch viel Wichtigeres. Und so sehe ich das in meinem Leben auch, also nichts gegen Motorradfahren, ich fahre selber gern. Wobei ich echt denke, also man muss nicht mit dem Hinterrad im Sand stecken geblieben sein. Wenn Gott uns einen Auftrag gibt, dann wäre es doch wichtig, dass wir diesen Auftrag mit ihm leben. Dass das unser Antrieb ist, dass das unser Gespräch mit Jesus ist, dass das unser Ziel ist. Wie können wir das mit dir umsetzen? Die Israeliten waren danach, ich sag's mal diplomatisch, weil wir kennen ja alle die Israeliten und wissen ja, wie das gelaufen ist, die waren etwas diplomatischer mit Gott. Die haben mehr auf ihn gehört. Wenn du, wenn wir also in einer Wüstenzeit drin sind, dann lasst uns nicht verzweifeln, sondern die Nähe Gottes suchen, seinen Segen sehen und mit ihm überlegen, Herr, was möchtest du? Was wir für dich, wie wir für dich ganz neu leben können. Amen.